Puls.
Dann habe ich das auch ein paar Mal gehört und habe das aber so abgetan und dachte mir, gut, vielleicht bin ich einfach zu alt für KZ. Und dann kam dieser Track raus, Rap über Hass. Und es ist die perfekte Chips-Parabel eingetreten. Ich habe den gehört und ich habe sofort gecheckt, ich bin süchtig nach diesem Track.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hey Falk, na, what up?
Wir haben gerade ein bisschen über Süßigkeiten gesprochen und bevor wir hier anfangen, über Rap und Hip-Hop-Kultur und so Dinge zu sprechen, heute wird es ein bisschen esoterisch, aber egal, haben wir über Süßigkeiten geredet und auch über Mancherie. Und generell, ich liebe ja zum Beispiel auch Weinbrandbohnen, ich liebe auch Eierlikörbohnen.
Du liebst du auch edle Tropfen in Nuss? Sorry Leute, ich habe nur noch Schee im Mund. Was?
Edle Tropfen? Edle Tropfen, nee. Okay. Das ist für mich, das ist Günther Fitzmann Oldschool-Level, da komme ich nicht drauf klar. Das schmeckt auch einfach nicht. Aber ich wollte dir, warum ich jetzt dich vollquatsche hier im Intro ist, weil ich dich, also du darfst es ja im Augenblick nicht essen, Mancherie, weil du werdende Mutter bist.
Also Rocher darf ich essen, aber, das esse ich gerade auch. Aber Mancherie lasse ich jetzt einfach mal kurz weg.
Ja. Genau, nee, ist ja auch richtig, weil da ist ja auch wirklich Alkohol drin. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass auf diesen Packungen, zumindest als ich das letzte Mal geguckt hatte, keine Angaben darüber sind, wie viel Alkohol da drin ist.
Ich überlege gerade auch, aber ich finde, dass es schon nach einer beträchtlichen Menge schmeckt, um ehrlich zu sein.
Ja, also wenn du so einen Kasten gegessen hast, also weiß ich nicht, ob man dann noch fahrtauglich ist. Aber lassen wir das Thema Schokolade und Alkohol hinter uns und kommen zu einem anderen Thema, ja.
Genau, kommen eigentlich zu meiner vorbereiteten Chips-Parabel. Also es liegt wahrscheinlich schon auch in meiner Schwangerschaft. Ich habe heute so ein in der App gelesen, übrigens das Baby hört ab heute. Jetzt habe ich so richtig Druck, was ich so für Musik spielen soll.
Hallo.
Dass das Baby da richtig sozialisiert wird. Aber in dieser App stand eben auch, dass man gerade irgendwie super so Gelüste nach allem hat und man soll allem nachgeben, außer Süßigkeiten und Chips. Und ich dachte die ganze Zeit so, hey, ist voll gut, ich fühle mich so nach Chips, ich muss das essen. Naja, ich habe eine Chips-Parabel am Start für euch Leute. Man sagt bei Chips ja immer, dass das so die perfekte Mischung, also gute Chips-Hersteller haben die perfekte Mischung aus Fett, Salz und Kohlenhydrate. Und das ist so ausbalanciert, dass man halt richtig süchtig wird. Deswegen isst man oft halt nicht nur ein Chip oder so eine halbe Packung, sondern halt gleich eine ganze und ist halt so richtig süchtig danach und leckt sich so seine Finger ab, die so dann irgendwann so selbst paniert werden von einem selbst.
Wenn da mal nicht Geschmacksverstärker bei sind.
Ja, voll. Glutamat einfach auch ohne Ende. Aber es hat halt, also es gibt anscheinend diese perfekte Chips Balance. Wir reden jetzt über KZ. Und für mich ist diese Chips-Parabel perfekt auf KZ anwendbar, weil wir müssen jetzt natürlich erstmal auch über das Mixtape sprechen, das rauskam. Das kam ja auch zu einer Zeit raus, wo wir viele Jahresrückblicke und so hatten, deswegen ging das so ein bisschen unter und wir haben gesagt, okay, wir nehmen das einfach mit, wir sparen uns das auf, bis wir wussten ja alle, das ist die Promo für das richtige Album, das bald kommen wird oder im Frühling kommen wird, im Mai. Und bis dahin werden ja Tracks kommen, dann können wir es besprechen. So ist es jetzt passiert. Es ist der erste Track rausgekommen vom neuen Album Rap über Hass. Und mir ging es ehrlich gesagt bei dem Mixtape so, dass ich dachte, ich finde das cool. Ich fand das nice, was da rauskam. Ich habe das auch ein bisschen vermisst, aber habe mir auch so ein bisschen gedacht, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu alt für KZ inzwischen. Vielleicht ist es einfach nicht mehr so mein Humor oder mir einen zu drüber oder so. Und ich mochte auch schon davor diese Promo-Mixtapes gerne, aber sie waren irgendwie nie so mein absolutes Favorite. Und dann habe ich das auch ein paar Mal gehört und habe das aber so abgetan und dachte mir, gut, vielleicht bin ich einfach zu alt für KZ. Und dann kam dieser Track raus, Rap über Hass. Und es ist die perfekte Chips-Parabel eingetreten. Ich habe den gehört und ich habe sofort gecheckt, ich bin süchtig nach diesem Track. Ich muss den jetzt so lange mit meinen kleinen Fingern verdegustieren, bis dieser ganze Track an meinen Fingern klebt und ich so süchtig werde, dass ich bereit bin, wie die Mutter von Rapunzel verrückt war nach einfach nur Rapunzel aka Feldsalat und dafür ihr Erstgeborenes eingetauscht hat. Fast so verrückt war ich, also ich bin froh, dass ich das Baby noch nicht eintauschen kann, aber ich war sehr verrückt auf jeden Fall nach diesem Track und habe den die ganze Nacht durchgehört. Und oder halt so 12 Mal, was für mich jetzt irgendwie untypisch ist für einen neuen Track, dass ich den so oft hintereinander höre. Und bin auf Twitter gegangen und habe gesehen, so viele Leute haben geschrieben, auch ihr da draußen, dass ihr diesen Track unfassbar gut findet. Und ich frage mich halt, kickt nur bei mir diese Chips-Parabel bei diesem Track? Also geht es mir nur so, dass ich dieses Mixtape gut, aber eben nicht so Chips-Parabelik fand? Oder wie ist deine Empfindung zu dem vorher rausgekommenen Promotape und zu dem Track, der jetzt rauskam, Rap über Hass?
Ich habe nicht diese unterschiedliche Fallhöhe zu dem Mixtape und diesem jetzigen Track. Ich sehe natürlich, dass da schon Unterschiede vorhanden sind, aber es ist halt auch KIZ und ich mag halt KIZ. Deswegen, ich habe diese Fallhöhe nicht, die du da hast. Kannst du mir die mal erklären, wo die für dich herkommt?
Also ich glaube, also es hört sich für mich in meiner Empfindung zu jetzt dieser Track Rap über Hass nach einem KIZ Classic an, nach wirklich so diesem klassischen KIZ-Sound, der für mich auch bei auf Hurra, die Welt geht unter drauf ist, der für mich auch schon irgendwie viel, viel früher bei alten Tracks von denen anfängt. Und zwar, dass du zum einen dieses unglaubliche Spiel mit den Stimmen hast, dass die flüstern, dass die ganz schnell rappen, dass die irgendwie so fast schon schreien und du halt in einem Track so eine tonale Vielzahl an Stimmen, an Lautstärken, an allem möglichen Shit hast, dann auch diese Samples oder diese Spur am Anfang, die eingesprochen ist von diesem AfD-Politiker Bernd Baumann. Das sind so Easter Eggs, die ich bei KIZ, also es ist nie so richtig krasse Easter Eggs, wo man sich denkt, oh mein Gott, das kann man gar nicht rauskriegen, sondern man kann es erkennen, aber man muss so ein bisschen danach suchen. Und es sind dann so, ich will schon fast sagen, also ich meine, das ist natürlich große Comedy, was der Boy da sagt, aber ich finde es fast schon so ein Liebhaberstück inhaltlich, weil das ja sich so echauffiert. Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, die Antilopengang hat es so auch schon mal gemacht, am Anfang von einem Track, ich glaube, was ist denn das nochmal? Bomben auf die Bibliotheken, glaube ich, oder irgendwie so, da ging, war es auch schon mal so, dass ein Politiker genau über die Gruppe so sich so ausgelassen hat und die das dann einfach gesampelt haben und am Anfang ihres Tracks gepackt haben, aber es sind so inhaltliche Sachen, dass es konkret gegen Politiker, konkret gegen Personen geht, Julian Reichelt wird hier attackiert, verbal, das macht für mich so dieses klassische, diesen klassischen KIZ-Sound aus, dass man sich traut, gegen Personen zu gehen, dass man nach oben tritt, dass man links ist, dass man aggressiv ist. Ich finde auch so eingängige Zeilen wie Gewalt ist keine Lösung und das soll sie auch nicht sein. Das ist eine richtige KIZ-Zeile. Das ist irgendwie so politisch komplett, so, es hört sich erstmal korrekt an, ist aber natürlich komplett inkorrekt und ist lustig, ist satirisch, ist auf die Fresse und ein bisschen zu aggressiv für meine Meinung.
Und das hast du auf dem Mixtape nicht gefunden?
Auf dem Mixtape habe ich das nicht in so gut ausproduziert gefunden. Also auf dem Mixtape ging es mir oft so, dass ich mir dachte, ich fand die Texte oft in einer Tonlage, ich fand es abgemischt oft, ja okay, aber irgendwie hat mir da die Vielfältigkeit, die ich jetzt in dem einen Track in 100 Facetten gehört habe, so ein bisschen gefehlt, ja.
Weißt du, was ich interessant finde?
Was?
Dass sich hier zum ersten Mal das sozusagen etwas verschiebt, nämlich du bist ja eigentlich eine Person, die über den Text kommt und ich über den Sound. Mhm. Und dieses Mal kommst du über den Sound und für mich ist es bei diesem Stück dieses Mal etwas anderes entscheidend, nämlich etwas, was ich in der Form meine, bei KIZ so noch nicht wahrgenommen zu haben. Und da geht es mir nämlich um eine reine Emotionalität, um eine emotionale Stimmung, die ich da wahrnehme. Ich würde sie vielleicht als sowas bezeichnen wie eine neue Ernsthaftigkeit. Also sie arbeiten immer noch mit den Mitteln der Ironie und des Sarkasmus. Aber ich muss sagen, dass wenn ich mir das Werk anhöre, was sie bisher geschaffen haben, dann habe ich nicht so den Eindruck, dass sie so wütend sind. Also sie sind natürlich wütend, sie sind gefrustet und genervt und deprimiert und so weiter und so fort, aber sie hatten auch immer so ein verschmitztes Lächeln im Mundwinkel, so nach der Devise, okay, es ist zwar alles Kacke, aber wir machen jetzt das Beste daraus und wir machen Witze darüber und das hilft uns, nicht verrückt zu werden. Und dieses Mal sind zwar natürlich auch Ironie und Sarkasmus mit dabei, aber es ist trotzdem eigentlich nicht wirklich witzig. Es ist wahnsinnig wütend. Mhm. Also ich spüre unglaublich viel Wut und deswegen vielleicht auch passend Rap über Hass. Und dieses verschmitzte Lächeln ist eben irgendwie nicht mehr da. Und das ist das, was ich als diese neue Ernsthaftigkeit beschreiben würde, was ich in diesem Track empfinde. Vielleicht ist das auf dem Rest des Albums, das jetzt kommt, auch nicht so, aber speziell bei diesem Track. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Antwort auf die Frage oder die Feststellung von Fettoni und Edgar Wasser, über die wir vor ein, zwei Wochen gesprochen haben, in Bezug auf ihre erste Single zu ihrem Collabo-Album, wo ja gerade Fettoni auch die Frage gestellt hat, wie soll man eigentlich, also wie funktioniert Satire und Humor in einer Zeit, die kaputter ist, als jede Form von Humor es überhaupt übertreiben könnte? Mhm. Und vielleicht ist die Antwort so etwas wie neue Ernsthaftigkeit, trotzdem dabei Ironie nutzen, aber die Wut auch zeigen. Weil das ist hier für mich sehr gelungen und deswegen, ich glaube, dass der Track vielleicht auch deshalb so hart reinschlägt, weil er genau diese emotionale Ebene hat, dass man this shit is serious, so gerade right now.
Wow.
Ja, du steckst mich mit deinen Anglizismen an, ist ganz schlimm.
Das stimmt total, bei mir ist voll diese Zeile aufgefallen, wo ich so anfangs sagte, ha, ist voll lustig, meine Flagge ist gerade in der Reinigung, wir machen eure Kids kaputt wie Heidi Klum mit frauenfeindlichem antisemitischen Dreck, Leute denken, wir hätten aus der Bibel gerappt. Aber es fehlt so ein bisschen, klar, das mit Heidi Klum ist ein bisschen Lacher, aber es ist nicht so ein, die haben früher schon mehr, gebe ich dir recht, lyrisch so wie Vergleiche gebracht, die waren so richtig zitierbar und das ist zwar auch zitierbar, aber es ist halt so böse zitierbar, also es ist nicht so, dass man, ja so, keine Ahnung, deine Mutter holt sich jedes Wochenende Pilze, aber nicht im Wald. Das war so ein Vergleich, das war einfach lustig und es war ein bisschen Panne und so und ich verstehe, dass das bei dem Track jetzt hier total schwerfällt und es ist mir gar nicht aufgefallen, dass es mir fehlt, aber jetzt, wo du sagst, fehlt es mir total oder fällt mir auf, dass es einfach nicht da ist, diese klassischen KIZ-Vergleiche, die so einen drüber sind, aber halt auch fucking funny sind.
Naja, das ist halt, das Ding ist, dieser Humor, über den man sozusagen einfach lachen kann, oder kannst du von mir aus auch dummen Humor nennen oder so, also ohne das negativ zu meinen, sondern einfach platt, ist vielleicht noch so ein anderes Wort dafür, aber das hier ist ja, das ist sehr ernsthafter Humor. Also das ist so, das Lachen bleibt einem im Hals stecken, weil das in kurze Lines sehr, sehr schmerzhafte Wahrheiten gesteckt sind, die zwar irgendwie dieses Element der Häme oder so, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, das ist da schon mit bei, aber gleichzeitig ist es so, oh shit, okay, ja. Und das ist so ein bisschen diese neue Ernsthaftigkeit, die ich in diesem Track, wie gesagt, wer weiß, was auf dem restlichen Album stattfindet. Aber ich sag mal so, das ist ja wiederum auch das Interessante an Humor. Was ist eigentlich die Funktion von Humor? Und eine, also multifunktionell habe ich letztens gelernt, so ein Wort. Mhm. Es hat natürlich viele Facetten und viele Funktionen, aber eine ist halt natürlich, schmerzhafte Sachen auch gut verarbeiten zu können. Und nicht komplett wahnsinnig zu werden. Und das hier ist so, das ist sehr nah an der Grenze, weil es eben nicht dumpf ist, sondern eben so hinten auf die Schulter geklopft. Du denkst so, du willst gerade lachen und dann so, oh, Kacke. Hm, hm. Und das ist einfach schon krass und sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, dass sich das einfach überträgt.
Speaking of KIZ, die für mich auf jeden Fall so, also wenn ich an meine Jugend und Rap denke, denke ich an KIZ neben einem epischen Beef, der sich für mich, also ich habe alles, das war so der erste Beef, über den ich alles auswendig gelernt habe. Und ich weiß noch, wie dieses Feeling war, als Bushido den Diss-Track gegen K1 rausgebracht hat. Und ich habe das nicht fassen können. Ich saß da, ich hatte noch so einen alten, also ich meine, das ist ja gar nicht so lange her, aber ich war halt noch zu Hause und hatte noch so einen alten.
Aber war dein WLAN heile?
Ja. Ja. Ich hatte noch so einen alten Laptop, der wirklich so nicht geil war und ich habe das mir reingezogen und ich weiß noch so ganz genau, wie ich davor saß und ich konnte nicht fassen, was ich da gerade für eine Flambierung gesehen habe. Ich fand es so, man ist ja auch in dem Alter so richtig bereit, so ein Beef so aufzusaugen. Heute, glaube ich, würde ich emotional gar nicht mehr mich so drauf einlassen, aber das war für mich, glaube ich, so der erste Rap-Beef, den ich so miterlebt habe, wo ich vorher alle Hintergründe kannte. Dann kam dieses Video raus und ich fand es einfach crazy, das zu sehen. Und ich habe so jede Minute so abgespult und damals waren Tracks auch oder Lyrics noch nicht direkt auf Genius und ich habe so mir Sachen rausgeschrieben, mir so Theorien aufgeschrieben und ich fand es so ultra krass, was da passiert ist. Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich, ich habe einen Doktortitel in diesem Beef gemacht. Und jetzt ist so eine Meldung draußen, die mich irgendwie lustigerweise gar nicht so interessiert hat. Ich fand das interessant, weil ich habe die Meldung gesehen und habe nicht mal draufgeklickt, was auch ein bisschen bezeichnend ist, dass es mir nie um die Protagonisten, sondern immer nur um den Beef ging. Bushido und K1 hätten sich wieder vertragen. Falk, du hast diese Nachricht mitgebracht. Ich finde es richtig krass, dass ich so sehr in diesem Beef drin war und einfach nicht mal die Meldung angeklickt habe.
Also es soll ja Hörer geben, manchmal schreiben uns Hörer, dass sie eigentlich gar nicht so krasse Rap-Fans sind, aber dass natürlich die Geschichten und so interessant finden. Und für die, die jetzt nicht ganz 100% wissen, erzähl doch nochmal bitte einmal in kurz nach, was da passiert ist. Also einfach die Trennung. Ja, du hast es studiert, hast du gesagt.
Ja, ich meine, in kurzes zu erzählen ist natürlich schwierig, wenn man das studiert hat.
Naja, zwei Rapper streiten sich, Familie, also, einer rennt weg.
Genau, ganz grob runtergebrochen, Kay und Bushido waren mal eng, waren mal in einer Gang. Man erinnert sich noch an diese Videos, wo... Wo Kay...
Squad Goals.
Ja genau, Squad Goals. So Girls Club mäßig waren die, die hingen zusammen ab, man hatte irgendwie so, es waren Golden Times auf jeden Fall, die waren mal in so einer scheiß Dorfdisco bei mir um die Ecke und die waren da als Squad einfach, da war Kay, Shindy, Bushido und Arafat, ich weiß noch, dass ich damals Bushido geschrieben habe, dass der mich irgendwie in Backstage kriegen soll oder irgendwie auf die Gästeliste oder I don't know, ich bin nicht reingekommen.
Hat er geantwortet?
Nein, und ich bin 40 Kilometer gefahren, ich hatte keine Karte und bin nicht reingekommen, stand dann davor und hab von draußen auf dem Parkplatz Bushido gehört, naja, egal, auf jeden Fall, die hingen, die waren eng. Und dann gab's, ich sag mal.
Das ist viel besser als die Geschichte.
Dann gab's Zerwürfnisse. Man muss auch sagen, Kay wurde schon immer so ein bisschen von denen, ich will's mal, ach, die waren schon gemein auch zu dem. Die haben den immer so ein bisschen verarscht, haben seinen Stiefvater verarscht. Und irgendwann.
Oliver.
Hollywood, stimmt.
Hollywood.
Die haben seinen Stiefvater verarscht, die waren gemein zu dem, es war einfach scheiße und irgendwann gab es dann ein Zerwürfnis, Kay ist weggegangen, Kay ist weggegangen und man muss ja da auch dazu sagen,
weggelaufen,
genau.
Also er ist geflüchtet aus Berlin über Nacht.
Er ist geflüchtet
weil die
über Nacht. Und es war halt dann ja auch so, man erinnert sich vielleicht noch irgendwie an Stern TV dann auch und Kay hat dann mit der Polizei
Stern Cover auch.
Genau, er hat dann mit der Polizei kooperiert, hat Real Talk geführt, hat erzählt, was ihm da alles passiert ist und hat eigentlich den Bushido 2019 gebracht und hat sich so gegen die gewendet und hat eben gesagt, dass es nicht nur hier Girls Club und Scheiße was passiert ist, sondern hier ist was Justiziables dahinter und ich wehre mich, ich muss raus aus diesem kranken, toxischen Umfeld. Und man muss sagen, was dann passiert ist, und das ist eigentlich krass, die haben halt als Gang zueinander gehalten, also Bushido, Shindy und Arafat, und es sind ein paar epische Tracks entstanden, zum Beispiel Alkoholisierte Pädophile von Shindy. Ich finde diesen Track immer noch mit den besten in diesem ganzen Diss, aber er ist halt ultra unter der Gürtellinie, vor allem wenn man mit dem heutigen Wissen weiß, was K1 da passiert ist. Und dass er eigentlich... Ich weiß es nicht, ob das in allen Punkten so war, dass er da recht behalten hat, aber in den meisten Punkten hat man eben heute rausgefunden, hat Kay alles richtig gemacht und hat einfach nur sich nicht so behandeln lassen wollen und wurde von Bushido beispielsweise als Verräter betitelt, als illoyaler Typ, der sich gegen seine Freunde, gegen seine Gang wendet, der Sachen erfindet.
Also im Grunde das, was man Bushido jetzt vorwirft.
Genau,
ne?
eigentlich eins zu eins, das, was man Bushido jetzt vorwirft. Ja, im Rahmen dieses Beefs ist der Diss-Track entstanden gegen Kay, der halt epische war. Wie lang ist der? 9 Minuten 40 oder so.
Nicht länger?
Ja, noch länger vielleicht.
Aber frag mich nicht. Ich habe nicht alle Zeiten gestoppt. Auf jeden Fall, das ist sozusagen der Hintergrund. Und natürlich wurde sehr viel gesagt, dass sehr viel gedroht und so. Was in Realität hinter den Kulissen passiert ist, who knows?
Ja.
Offiziell nach draußen hat man jetzt nicht so viel wahrgenommen. Ich wüsste das jetzt zumindest nicht. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn da was war. Aber als ich gelesen habe, die haben sich wieder vertragen, das hat mich dann, mich interessiert sowas immer. Ich brauche einen Abschluss für Dinge. Und da wurde K1 halt in einer Fragerunde auf Instagram gefragt, hast du dich wieder mit Bushido vertragen? Und dann hat er geantwortet, und das würde ich dir gerne vorlesen, weil ich mit dir über einen Endsatz sprechen möchte. Er hat geschrieben, ja, das war aber schon vor längerem. Ich habe nur nie was darüber gesagt. Bushido im Übrigen ja offensichtlich auch nicht. Ne? Mhm. Das muss man auch bemerken. Es ist nicht nur Kay, der nichts dazu gesagt hat öffentlich, sondern auch Bushido. Dann geht's weiter. Wir haben uns zwar nicht getroffen, aber haben lange telefoniert und uns ausgesprochen. Wir hatten beide nach all den Jahren einfach keine Lust mehr auf diesen Hass. Der Streit ist beendet. Und jetzt wird's amüsant oder interessant. Es wird aber keine gemeinsame Musik kommen. Und jetzt der Schlüsselsatz, den, wo ich gerne wissen will, wie du den interpretierst. Wenn man sich verträgt, dann muss es von Herzen kommen und nicht wegen Business. Wie meint K1 diesen Satz?
Oh, okay. Bushido hat K nach einem Feature gefragt und hat sich dafür vertragen und hat gesagt, ey, es tut mir leid, und hat dann im gleichen Moment einen Move gebracht, den Leute übrigens auch im echten Leben oft bringen, und zwar, dass die mit einer Entschuldigung ankommen, aber weil die was wollen. Und was man da machen muss, ist, man muss sich entschuldigen und dann sich einen Wecker stellen, und zwar 5 Tage oder so oder 10. Dann muss man ein paar Insta-Bilder liken, nett sein und eine E-Mail schreiben. Dann muss man dem Nachbar per Zufall begegnen und dann kann man fragen, ob man was will. Aber wenn man es direkt macht, dann wirkt die Entschuldigung beschissen. Und ich glaube, dass das passiert ist. Ist natürlich nur eine Vermutung.
Also interessant, dass es gibt anscheinend für alles auch irgendwelche taktischen, steht das auch auf Wikipedia, how to solve problems?
Nee, also, ich glaube nicht.
Also ich weiß nicht, ob es so direkt war. Ich fand den Satz nur irgendwie hinweisend, und ich interpretiere diesen Satz so, dass K1 anscheinend das Gefühl hatte, dass es eher Business ist, und ich finde halt interessant, dass beide auch offiziell in der, halt nichts dazu gesagt haben, dass sie miteinander sich vertragen haben und telefoniert haben, und dieser Satz am Ende ist dann nochmal so, ups, das ist halt...
Aua.
Ja, ist ein bisschen, naja. Ja. Aber okay, also die sind wieder miteinander gut.
Ja, gut.
Ist ja auch in Ordnung. Ich finde das immer, ich überraschenderweise, obwohl ich Hip-Hop-Kultur-Anhänger, Aktivist, was auch immer bin, und natürlich einen guten Rap-Battle mag, so muss ich doch sagen, dass ich Beef dann doch eher uninteressant finde. Aber deswegen, dass sie sich vertragen haben, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, es hört sich jetzt für mich ehrlich gesagt, ja, vor allem mit diesem Salty-Kommentar noch nicht so an, als wären die jetzt schon wieder so vertragen.
Ja, Salty könnte man das ein bisschen nennen, ja.
Naja, aber ich meine, zumindest wenn jetzt hier von einem Vertragen die Rede ist, dann ist zumindest mal die Rede von keinem weiteren Diss-Track, was ich schade finde, aber wahrscheinlich ist es irgendwann auch gut, und ich muss auch ehrlich sagen.
Ein gemeinsamer Diss-Track, wie crazy wäre das denn?
Wow, das wäre Brainfuck. Vor allem ein Gegner ist ja noch da.
Ich glaube aber, K1 hätte keinen Bock darauf.
Ja, vor allem nicht. Ich glaube, wenn du einmal draußen bist aus dieser ganzen Clan-Scheiße auch, ich glaube, da bist du so froh, dass du nie wieder irgendwas mit solchen Menschen zu tun hast. Ich glaube jetzt nicht, dass man da wieder reinsteppt und sagt, ja, lass doch mal einfach 2021 wieder einen Diss-Track machen. Naja.
Nee, vielleicht, ich glaube nicht.
Ja, vielleicht sollte sich Kay auch einfach neue Gegner suchen, aber ich glaube, der ist eh ein bisschen raus.
Neue Gegner, also.
Für Diss-Tracks. Na, ich fand wirklich,
ach so, ja.
Ja, so gegen aber Wendler oder so, oder Pocher, wäre doch gut.
Ja, ja, das ist gut. Ja. Er soll den Wendler platt machen.
Done.
Also ich meine, guck mal, das ist ja auch die Technik von Eminem gewesen. Er hat sich nicht mit Rappern angelegt, er hat sich mit der Popkultur angelegt, und da hat ihn dann natürlich auch jeder supportet. Ja.
Es ist diese Woche was passiert. Ich meine, Leute, ihr habt diesen Change auch schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Es liegt am Ende, glaube ich, an der Luftzeit, an der Kopf, an der Brainzeit, die Age of Aquarius ist eingetreten, und es färbt langsam aber sicher die nächsten 200 Jahre auf uns ab. Und zwar ging es mir letzte Woche so, dass ich das Flair-Cover, das neue, gesehen habe, zu dem Album, das jetzt ja Ende Februar kommt, und Flair ist ja Widder, und dieses Sternzeichen ist eben auch da drauf.
Das Album heißt auch Widder.
Genau, das Album heißt auch Widder, aber genau, dieser Widder ist eben auch vorne auf dem Cover mit drauf. Und so vom Artwork her und so ist es, also ich war sehr überrascht. Ich hätte jetzt bei einem Flair ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass Sternzeichen für ihn so eine große Rolle spielen oder überhaupt eine Rolle spielen. Und dann ist mir aber aufgefallen, Moment mal, ich gehe auf Instagram und sehe, Paulina Roginski macht da irgendwie, Shoutout an Travis Scott, Astro World auf und macht halt einfach so richtig Astrologie und redet über Sternzeichen und ist so richtig in dem Thema drin. Und ich sehe, wie viele Leute dazu hören, wie viele Leute sich ihr Merch bestellen. Sie hatte so Astro-Merch. Und du siehst, es ist eine Bereitschaft dafür da irgendwie. Die Leute finden das cool in irgendeiner Form oder interessieren sich dafür. Und dann habe ich gedacht, ja gut, krasser Zufall, irgendwie ja, Flair und ja, gut, aber Travis Scott hat ja auch einfach mit diesem Album irgendwie sowas losgetreten, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist da so ein Astro-Vibe da. Und immer mehr, jeden von Tag zu Tag ist mir mehr aufgefallen. Mir ist plötzlich in den Sinn gekommen, okay, Juju hat ja diese ganze Skorpion-Sache mit ihrer Marke, die sie, Shoutout an die Scorpions, glaube ich, nicht mehr so nennen darf, aber trotzdem, wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen, sie ist Skorpion, sie ist im November geboren, das ist so ihr Ding, das ist die Idee dahinter, sie ist also auch sternzeichenaffin. Dann habe ich ein altes Interview gefunden von Aria, wie er mit Nimo über Sternzeichen spricht. Nimo hat er ja auch eine Steinbock-EP und hat eben dann in dem Interview mit Aria auch so ein bisschen erzählt, dass er als Kind nicht so wirklich an Sternzeichen geglaubt hat und plötzlich hatte er dann irgendwann eine Freundin, die in dem Thema drin war, die meinte, ey, schau dir einfach bitte nur mal an, was so die Eigenschaften eines Steinbocks sind und ließ sich da ein bisschen ein und seine Mutter, also Nimos Mutter, hatte anscheinend auch irgendwie eine wichtige Rolle in der Findung von Nimo zu Sternzeichen gespielt. Und dann hat er sich da eingelesen und war halt so, er ist, sag ich mal, auf den Geschmack gekommen. Man muss dazu sagen, Aria hat ihn dann gefragt, was sein Aszendent ist und er hat noch nichts davon gehört und meinte so, weiß ich gar nicht, was das ist. Also ich glaube, der ist jetzt irgendwie nicht so crazy im Sternzeichen-Game, aber ich finde es schon interessant, dass so eine Bereitschaft da ist von, ich sag jetzt mal, jüngeren Rappern, dieses Sternzeichen-Thema aufzunehmen. Dann gibt es natürlich auch noch, wobei das ist ja eher so eine jokige Referenz von Audio 88 und Yesin, Sternzeichen Hass. Das muss man aber ehrlich sagen, ist wahrscheinlich jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich hier ansprechen möchte. Und dann hab ich noch was gefunden. Und zwar, vielleicht kennt ihr ihn noch aus diesem Live from Earth Dunstkreis, Young Huren Dunstkreis. Caramello, der Rapper, der im März 2020 eine ganze EP rausgebracht hat unter dem Motto, ein Wassermann tut, was ein Wassermann tut. Shoutout an einen weiteren Wassermann. Hat er ein Album über Sternzeichen rausgebracht. Und zum Beispiel eben der Track Sternzeichen featuring Anzu ist halt, also es ist nicht nur so, ja, könnte ich ja als Überthema machen, sondern er ist deep in dieses Thema einfach reingegangen. Also checkt das mal aus, falls euch das interessiert. Ich wollte gerne mit dir drüber sprechen, Falk. Ist das, also ist es gerade so ein Thing? Sind wir irgendwie, liegt es wirklich so am anbahnenden Age of Aquarius? Man muss ja dazu sagen, jetzt ein bisschen deeper in die Astrologie. Man sagt ja so, dass jetzt vor diesem Age of Aquarius oder diesem Luftzeitalter das Erde-Zeitalter war und in der Zeit war Industrialisierung und es wurde super viel mit den Händen gemacht und es ging viel um Besitz, um Haben und jetzt gerade sind wir geswitcht in ein anderes Zeitalter, wo man eben astrologisch sagt, okay, es ist viel mehr so mental und sowas. Könnte das eine Erklärung dafür sein, dass jetzt im Rap Astrologie so richtig groß ist und Sternzeichen? Was denkst du? Also ich meine, du bist ja der Sternzeichen-Pro bei uns, muss ich mal dazu sagen, deswegen frage ich dich, ist das gerade auch so?
Ja, also Sternzeichen-Pro ist jetzt wahnsinnig übertrieben. Ich habe mich, früher habe ich mich damit eine Zeit lang etwas mehr auseinandergesetzt. Jetzt so die letzten Jahre, muss ich zugeben, eigentlich gar nicht. Habe aber Freunde und Freundinnen, die da etwas tiefer drin stecken und ich höre mir das auch gerne an und das, was die Freundin von Nimo gesagt hat, dass diese Eigenschaftsbeschreibung und so, ich finde das erschreckend oft übereinstimmt. Es gibt auch Ausnahmen, dafür gibt es auch irgendwie Erklärungen, das würde jetzt hier aber zu weit führen. Aber also ich finde es durchaus interessant, aber es ist nicht mein Hauptfokus auf diesem Thema. Aber warum das so interessant und so spannend ist oder warum es überhaupt da ist, also ich glaube, um das am besten verstehen zu können, muss ich leider sehr weit zurückgehen und gleichzeitig im Hier und Jetzt bleiben. Weil du kennst ja den Satz, okay, Boomer.
Ja.
So, du weißt auch, woher der kommt. Also du weißt, was ein Boomer ist.
Ja, also das ist diese Generation Babyboomer. Ab wann sind die geboren? Bis 1962 oder 61 oder irgendwie so?
Ja, theoretisch sind das die Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind.
Genau.
Und das, ich nenne sie immer die Kinder des Zweiten Weltkrieges. Und das zieht sich natürlich auch ein bisschen hinweg. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war das so, dass einfach sehr viel Kinder geboren wurden. Und es gab ja dann auch diese wirtschaftlichen Entwicklungen. Alles prosperierte und dementsprechend auch wurden Kinder gemacht. Und jetzt musst du dir diese 50er Jahre vorstellen. Und da ist ja auch, da wird ein Versprechen gesellschaftlich abgegeben, indem man sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Zweiten Weltkrieg hinter uns. Wir brechen in ein neues Zeitalter auf. Wir haben jetzt hier den Atomstrom und das Atomzeitalter war damals so die Versprechung, dass alle Probleme der Menschheit gelöst sind. Ja, es wird nie wieder Probleme geben, weil wir jetzt endlos Energie haben. Und parallel ist es auch das Raketenzeitalter, weil die NASA wurde gegründet und man hat sich aufgemacht, zum Mond zu fliegen. Und du hast parallel auch UFO-Sichtungen, ja, Roswell, diese ganzen Sachen. Es wird über Präastronautik gesprochen, die Ägypter, wie werden die Pyramiden gebaut? Und du merkst jetzt schon, viele der heutigen Verschwörungsideologien und so weiter haben auch damals schon einen sehr fruchtbaren Boden da gefunden. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, dann bist du in den 60ern und da triffst du dann auf die kalifornische Gegenbewegung, also die Counterculture, San Francisco, die 68er, die Hippies. In Deutschland war das dann zum Beispiel die außerparlamentarische Opposition. Und das sind halt diese Kinder des Zweiten Weltkriegs, die sich gegen den Muff ihrer Elterngeneration auflehnen und da keinen Bock mehr drauf haben. Mhm. Und diese Generation ist auf der Suche nach neuen spirituellen Erfahrungen. Da muss doch mehr sein als das, was unsere Eltern bisher hier so gemacht haben. Dann reden wir auch über sowas wie alternative Medizin, Bewusstseinserweiterung. Dann kommen wir auch recht schnell zu psychedelischen Drogen, LSD und so weiter. Und dann hast du in der Popkultur das natürlich sowieso komplett alles vorhanden. Die Beatles machen das Fenster auf für indische Musik und holen damit automatisch auch die Religionen und spirituellen Kulturen, die dort vorhanden sind, in den Westen. Das, was wir heute davon zum Beispiel als, ich nenne es jetzt mal Überbleibsel haben, sind sowas wie Meditation und Yoga. Das war damals total so, hä, was machen die da? Und die Beatles-Generation, also die Babyboomer, fanden das total cool und haben sich damit auseinandergesetzt. Und dieses Raketenzeitalter mündet dann eben Ende der 60er in der Mondlandung. Und du musst dir vorstellen, das ist der erste Mensch auf einem anderen Erdtrabanten im All. Mhm. Ja? Was kommt jetzt als nächstes? Wir brechen auf in den Kosmos und die Kosmologie, die regt halt automatisch natürlich die Fantasie dieser Generation komplett an. Und das hat auch etwas quasi Religiöses, also es sind so Elemente mit dabei, weil es auch diesen Aspekt hat, wir treffen Gott. Aber es ging nicht so sehr um den traditionellen Gott, sondern um das Göttliche an sich in all seinen Formen. Und das hatte dann auch einen Namen. Das nannte man dann nämlich die New Age Bewegung. Und das kannst du im Grunde gleichsetzen mit The Age of Aquarius, also dem Zeitalter des Wassermanns. Das ist theoretisch dieselbe Bewegung. Das sind dieselben Leute. Und The Age of Aquarius, der Song, basiert ja auch auf diesem Hair-Musical und das bezieht sich auf die langen Haare, die die Hippies getragen haben und die als Konfliktbild zwischen der alten und der jungen Generation ist. Weil die Alten haben immer gesagt, ja, lange Haare, das muss alles abgeschnitten werden, das geht nicht. Wenn sie halbwegs nett waren, haben sie gesagt, lange Haare sind okay, aber gepflegt müssen sie sein. Das waren die bei denen natürlich nie. Und die Jungen haben sich dann zum Beispiel damit gewehrt, indem sie den Alten gesagt haben, ihr wollt, dass wir uns die Haare schneiden, aber ihr geht sonntags in die Kirche und da ist ein Heiland an der Wand, der hat lange Haare. Wieso darf ich nicht aussehen wie Jesus, während ihr den anbetet? Also du siehst, das ist ein sehr starker Konflikt und das spiegelt sich auch natürlich in der Popkultur alles wieder. Das heißt, du hast Star Trek in den 60ern, die Originalserie. In den 70ern hast du Star Wars. Und zum Beispiel in Star Wars sind ja auch die Jedi-Ritter, das sind im Grunde ja auch, das ist ja auch etwas quasi Religiöses. Die dunkle Seite, die helle Seite, spüre, das ist ja dann wie Glauben und so weiter. Und in dieser Popkultur der 70er und dann auch 80er findest du halt Tonnen von Science-Fiction-Filmen, Serien, Musik, zum Beispiel das Kraftwerk, aus Deutschland hier, die treten halt als Roboter auf und machen elektronische Musik. Und das ist eine Reaktion auf diesen Zeitgeist. Die sind ja auch diese Generation, von der ich da gerade spreche. Und vor diesem ganzen Sternenhintergrund taucht dann natürlich automatisch massiv das Thema Sternzeichen auf. Und es ist so, dass du in den 60ern und in den 70ern extrem viel Sternzeichen-Sachen hattest. Also in der Werbung hast du das dauernd wieder gefunden.
Hey,
du hast,
wie in der Werbung? Also was haben die da gesagt?
Also es gibt zum Beispiel Wodka-Werbung, wo dann eine Frau auf dem Boden sitzt und die sitzt halt auf den Tierkreiszeichen.
Ah, okay.
So, die sind halt unten. Das ist also so, es gibt es sehr direkt, aber es gibt es auch indirekter, dass es halt als Symbol unten am Boden ist. Aber es gibt auch direkt dann zum Beispiel, gab es Hefte für Partys für zu Hause, wo Cocktail-Mix-Getränke erklärt wurden, also Rezepte, jeweils zu dem Tierkreiszeichen. Es gab TV-Sendungen, Zeitschriften, Spiele, also so Brettspiele. Es gab auch elektronische Gadgets, das heißt, du hast so ein Spiel gekauft, es war dann so ein Elektrokasten mit so einem Telefontastenzeug und dann konntest du über eine Bedienungsanleitung dann irgendwelche Codes eingeben und hast darüber dann irgendwelche Sachen über dein Sternzeichen erfahren. Es gab zum Beispiel auch Sternzeichen-Kuchenrezepte für Kindergeburtstage. Also daran kannst du vielleicht schon ablesen, wie unfassbar breit und Mainstream dieses Thema Sternzeichen war, weil wenn die Mama das als Kuchenrezept für einen Kindergeburtstag kaufen kann, dann ist es schon sehr, sehr Mainstream. Mhm. Das ist also sozusagen diese popkulturelle und gesellschaftliche Bühne, auf der jetzt Folgendes passiert. Denn in dieser Welt, also in den 60ern und 70er Jahren, wachsen ja die Kinder auf, die Hip-Hop erfinden werden. Und die ganze Popkultur ist eben auch voll, natürlich die Musik, von Sternzeichen-Statements. Und das nimmt, weil es so Alltag ist, auch die Form an, dass zum Beispiel der Nummer 1 Anmachspruch aus dieser Zeit ist, hey Babe, what's your sign? Also, hallo du, was ist dein Sternzeichen? Das war die Killer-Pickup-Line der 70s.
Okay, ja gut, ich kann es aber verstehen. Also ich glaube, es funktioniert bis heute, bei zumindest Leuten, die das Sternzeichen geil finden.
Also ich sag mal so, heute läufst du ja immer noch so ein bisschen Gefahr, dass jemand sagt, was bist du für ein seltsamer Esoteriker oder was redest du für einen Quatsch oder so. Aber in einer Zeit, wo sich jeder dafür interessiert, konntest du davon ausgehen, dass du damit nicht irgendwie ins Fettnäpfchen trittst. Plus, du hast ja tatsächlich auch sofort eine Art Gesprächsthema, das insofern unverbindlich ist. Also man kann ja nicht so viel falsch machen, theoretisch, wenn man über Sternzeichen redet. Und jetzt kommen wir mal direkt zum Hip-Hop-Bezug. Ich will da mal ein paar Beispiele nennen. Einer der prägnantesten ist zum Beispiel der Film Wild Style. Wild Style ist einer der wichtigsten Hip-Hop-Filme aller Zeiten. Deshalb, weil er mit einer der ersten ist und 82 einfach diese Kultur um die Welt getragen hat. Das war wie eine visuelle Bedienungsanleitung. Und die ersten Generationen haben davon gezerrt. Und in diesem Film, da gibt es einen Rapper, der heißt Busy B. Und der gewinnt einen Rap-Battle. Und da bekommt er Geld. Und dann hat er ein paar Ladies dabei. Man könnte sie auch despektierlich als Groupies bezeichnen. Mhm. Und die fragen, ja, was machen wir denn jetzt? Und es ist klar, worauf es hinauslaufen soll. Aber, das ist auch etwas nochmal auf sozialer Ebene interessant, weil die so eng mit ihren Eltern wohnen, weil die, obwohl die schon erwachsen sind und so, sich keine eigene Wohnung leisten können, können die nur an einem Ort sich sexuell betätigen, und zwar in einem Hotel. Das heißt, sie gehen in ein Stundenhotel und feiern da erstmal eine Runde. Und jetzt kommt der Punkt, weil der Regisseur keine expliziten Sexszenen in diesem Film darstellen konnte, hat er sich eines Tricks bemächtigt. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat ein Plakat abgefilmt, auf dem diverse Sexstellungen von einem schwarzen Pärchen zu sehen sind. Wenn man genau hinguckt und ein bisschen recherchiert, dann findet man heraus, dass es sich hierbei um ein Poster handelt, auf dem die 12 Sexstellungen der jeweiligen Tierkreiszeichen dargestellt sind. Denn jedes Tierkreiszeichen hat eine bestimmte Stellung zugeordnet bekommen.
Okay, well.
Und die filmt er halt ab und damit wird halt klar, okay, was da jetzt in diesem Zimmer passiert, Parallel, wenn man darauf achtet, im Hintergrund hört man Busy Bee als Soundtrack auch immer noch im Club rappen und er fragt das ganze Publikum, yeah, welches Sternzeichen bekommt denn die meiste Kohle? Und dann brüllt er halt, ist es der Löwe? Und dann sagt das Publikum, yeah, oder ist es die Jungfrau? Yeah. Also daran kann man schon ablesen, dass dieses Thema sehr, sehr groß war und sehr, sehr wichtig war und dass Rapper eben auch darauf eingegangen sind. Und wenn man sich dann noch mal so Texte anguckt, du findest Tonnen von diesen Fragen, what's your sign, baby, was ist dein Sternzeichen? Oder dass die sagen, ey, mein Sternzeichen ist, findest du angefangen bei Grandmaster Flash, Furious 5, Statsasonic, Too Short, Onyx, MC Light und jetzt gehen wir mal in die 90er, Notorious B.I.G., Timbaland, Ende 90er Eminem, aktueller Kid Ink, Pop Smoke. Alle haben diese Lines, alle reden über Sternzeichen, es zieht sich durch und der Grund ist, weil diese unfassbare große Babyboomer-Generation das in der Popkultur so breit getreten hat, dass selbst bis heute noch die Überbleibsel am Start sind. Und das wäre so ein bisschen die Erklärung, warum das nach wie vor so ein Thema ist.
Okay, aber das beantwortet für mich zumindest die Frage, dass es eben nicht, wie es mir manchmal so vorkommt bei so Sachen, wenn die dann wieder auftauchen, dass ich halt denke, wow, Sternzeichen sind zum ersten Mal Thema im Rap, das ist ja interessant. Sondern es ist so ein bisschen, okay, ja, es ist so gar nicht zum ersten Mal.
Es ist sehr lange da. Man muss eine Sache dazu sagen, die Babyboomer-Generation, die heute mehr oder weniger scherzhaft mit OK Boomer abgekanzelt sind. Sie haben diese interessanten Dinge getan und sie wollten ja sozusagen anders sein als ihre Eltern. Das ist ihnen ja auch definitiv gelungen. Sie sind aber gleichzeitig in Teilen, das muss man immer vorsichtig, aber in Teilen sind sie auch diejenigen, die, und ich habe es vorhin ja schon angesprochen, also die verschwörungsideologischen Sachen, das Esoterische, das Wissenschaftsfeindliche, dieses, ja, alte, weiße Leute, okay, Boomer, sie haben leider auch Probleme mitgebracht. Und die jetzigen, ich sag mal die Millennials oder so, die neuen Generationen, die befinden sich auch im Konflikt genau mit dieser Boomer-Generation. Deswegen ist es irgendwie amüsant, weil ich habe gerade vorhin noch mal gelesen, dass speziell die Millennials wohl ein gesteigertes Interesse an Sternzeichen und so haben. Das haben sie dann zumindest mit den Boomern gemeinsam.
Nun gut. Ja. Ich bin sehr gespannt, was mir so ein bisschen noch fehlt inhaltlich an diesem Sternzeichen-Thema im Rap ist, das ist halt oft, das hört halt für mich schon sehr bei Ich bin Widder auf. Und dann vielleicht nochmal die Eigenschaften von einem Widder. Aber ich fände es interessant, wenn da ein paar Lines kommen, die so ein bisschen kreativer noch mit diesem mit dieser ganzen Sternzeichen-Sache umgehen. Also entweder mehr Wissen voraussetzen. Es gibt ja auch so ein paar Insider-Sachen, dass man sagt, ey, am Ende, es gibt ja so ein paar, ich sage jetzt mal eher umstrittene, schwierigere Sternzeichen. Und es gibt welche, die sind, sag ich mal, jetzt eher so die Favoriten. Das kann ich dir jetzt auch so sagen, weil du einfach Löwe bist und Löwe ein ganz, ganz klassischer Favorit ist.
Aber was heißt Favorit denn für wen? Also wer entscheidet das? Ja, der Fisch entscheidet doch nicht, dass ja.
Schau doch an alle Fischer an dieser Krebs. Stelle.
Der entscheidet doch nicht, dass der Löwe irgendwie, also das ist nicht fair, das ist auch nicht
gibt,
okay.
Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich trotzdem Sternzeichen, wenn man jetzt da drin ist und überhaupt, Leute, bitte macht euch jetzt nicht verrückt, wenn ihr Fische seid, so ihr seid einfach scheiße, so, das ist halt einfach so, es tut uns auch leid, aber Spaß. Es gibt natürlich so Sternzeichen, die sind, ich sag jetzt mal, gesellschaftsmassenkompatibel und die sind, zumindest was die Anforderungen unserer Gesellschaft angeht, Leader-Typen. Und ein Löwe zum Beispiel gehört einfach dazu. Also Shoutout an alle Löwen und Löwen da draußen. Es ist einfach ein Sternzeichen. Ich sag mal so, man beschwert sich jetzt nicht, wenn man jetzt einen Löwe auf die Welt bringt, denke ich jetzt mal.
Das Ding ist, was man vielleicht wissen muss, ist, dass, weil ja auch immer gesagt wird, ja, aber es sind ja nicht alle gleich und so. Das Ding ist ja auch so, dass du nicht nur von deinem Sternzeichen, wenn man das ernst nehmen will, bestimmt wirst, sondern du sollst ja auch noch, du hast ja noch 11 andere Tierkreiszeichen, die in einer Konstellation zu deinem Sternzeichen stehen. Also der Aszendent, der Deszendent und dann gibt es nochmal 8 andere oder so. Deswegen, ich will es mal so sagen, für Leute, die das wiederum anzweifeln, was denn diese Sternkonstellation, ja, aber ich sag mal so, dass der Mond verantwortlich ist für Ebbe und Flut
Ja.
Ist schon, also ne, es gibt schon gewisse Möglichkeiten, ich will es nur mal so einräumen, dass es kosmologische Stellungen gibt, die vielleicht doch Einfluss, aber pass auf, jetzt folgende Frage. Ich bin ja eine Frühgeburt.
Mhm. Oh.
Ich bin 4 Wochen zu früh geboren. Was ist hier los?
Vor allem, ja, das ist natürlich jetzt, das finde ich richtig, richtig schwer, aber eigentlich würde ich sagen, Sternzeichen sind ja nicht das, was einem vorherbestimmt ist, sondern wie man aufgewachsen ist. Aber ich sage dir jetzt was tatsächlich, Shoutout an meinen Mann, der einfach mir damit wirklich ein Grundargument gegeben hat, das tatsächlich anzuzweifeln, nachdem ich das versucht habe, in unserem Hause als eine praktische Lehre zu etablieren. Und zwar habe ich immer gedacht, okay, wenn man dann geboren ist, halt irgendwann beispielsweise jetzt, ich bin Wassermann, ich bin im Februar geboren. Natürlich macht das was aus, dass ich im Februar geboren bin. Natürlich wirkt sich das auf mich aus, dass ich eher in der dunklen
Jahr... Du meinst Biologie wegen Winter?
Genau,
und
wegen
so.
Winter, wegen die
Licht.
Die Leute verhalten sich anders. Meine Eltern waren da, Februar ist jetzt eine Zeit, ich meine, nicht umsonst haben Okay Kid dem Februar ein deprimierendes Lied gewidmet. Und ich muss bis heute sagen, ich glaube, dass Wassermänner sehr gut mit einer bestimmten Form von Depression oder von Dunkelheit klarkommen, weil ich glaube, dass sie so sozialisiert sind. Jetzt hat aber mein Mann gesagt, okay, was ist denn dann mit den Leuten, die Wassermann in Australien sind und im Hochsommer geboren sind?
Ja, interessant. Was ist mit denen?
Na, die sind ja obvious dann andere Wassermänner.
Falsch.
Wieso? Ja, bitte, jetzt hast du ein Gegenargument, das mir da raushilft, weil ich finde es ehrlich gesagt, seit ihr das gesagt hat, fickt das total mein...
Nein. Ich meine, sie sind falsche Wassermänner, also, ja. Weil sie sozusagen, aber sie leben ja auch auf der falschen Seite der Erde.
Ja gut, sie sind also. Halt wirklich falsche Wassermänner, das könnte man schon so sagen. Oder man muss halt sagen, okay, es gibt halt eine Nord- und eine Südhalbkugel-Definition von Sternzeichen, aber dann zerschießt es für mich tatsächlich schon so ein bisschen dieses, wenn man auf einer Party ist und fragt, hey, was bist du für ein Sternzeichen? Ja, Wassermann, ja, Nord- oder Südhalbkugel-Wassermann ist irgendwie schon so wack.
Das ist bescheuert.
Ja. Und vor allem ist dann der Wassermann eigentlich der Löwe, weil wir ja 6 Monate auseinander sind und in Australien dann halt diese sonnigen Löwentypen eigentlich, die Arschis sind. Naja. Es ist tatsächlich, also ich würde jetzt nicht direkt irgendwie das an der Humboldt-Universität als Wissenschaft anmelden, das muss ich jetzt auch mal hier zugeben und auch als berechtigte Kritik einwerfen, aber ich würde mir trotzdem einen tieferen Anteil im Deutschrap wünschen, der über dieses Ich bin Skorpion hinausgeht, weil das finde ich tatsächlich so ein bisschen, ja, das ist wie wenn jemand sagt, meine Lieblingsfarbe ist blau, damit kann ich noch nicht wirklich was anfangen. So, ich will, dass du mir sagst, warum blau so krass ist oder warum du so ein krasses Skorpion bist oder so.
Ja. Sehr gut. Kommen wir zu jemandem anderen, der auch krass ist. Und zwar, wir haben ein, zweimal schon über ihn gesprochen. Ich habe schon ein, zweimal den Namen falsch ausgesprochen. Jetzt wird mir das nicht passieren. Wir sprechen über OZ. Mhm. Er ist Produzent. Ihr kennt ihn eventuell, weil er viele Songs für Shindy unter anderem produziert hat. Und wir wollen einmal über etwas reden, nämlich über die Frage. Shindy hat in einem HipHop.de-Interview gesagt, dass er findet, dass OZ in Deutschland unterschätzt ist als Producer. Und dann haben wir so eine Runde darüber nachgedacht und wollen jetzt mal genau darüber sprechen. Ist OZ also in Deutschland unterschätzt? Erstmal ein bisschen zur Erklärung. Er kommt aus einem kleinen Schweizer Dorf und hat es geschafft, sozusagen in die Welt mit Musik zu kommen. Und jetzt einfach nur mal, weil, also so viel muss ich gar nicht erzählen. Ich brauche nur mal so ein bisschen aus dem Jahr 2020 erzählen. Da hat er zum Beispiel produziert für Travis Scott, Highest in the Room.
Allein das ist halt schon so, dann kann man Laptop, ihr könnt jetzt euren Laptop zuklappen, so Handy ausmachen, so ist es vorbei. Aber es geht weiter.
So, er hat produziert Life is God von Drake und Future.
Life is good, ja.
Und dafür hat er auch Grammys gewonnen. Also so viele Deutsche gibt es jetzt nicht, die Grammys schon gewonnen haben. Er hat auch produziert für Juicy WRLD, Trippy Redd, Tory Lanez, Gucci Mane und so weiter. Also ich könnte jetzt so eine Batterie aufzählen. Und letztens hat er eine Diamant-Auszeichnung bekommen. Und zwar für den Track Sicko Mode
ja.
von Travis Scott. Und Diamant bekommt man für 10 Millionen Einheiten. So.
Junge.
So, und also wenn man sich das mal so verdeutlicht, dann.
Also vor allem würde nicht 10 Millionen Plays, sondern 10 Millionen verkaufte Einheiten. Überlegt euch das mal, 10 Millionen.
Ja, also offiziell. So ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Streams man machen muss, um zum Beispiel 100.000 Einheiten zu rechtfertigen. Mhm. Also dass das
Äquivalent dazu gezählt wird. Aber es ist mehr als ein, also es ist nicht 1-1.
Nee, es ist auf jeden Fall, wenn er 10 Millionen offiziell anerkannte Einheiten hat, dann, keine Ahnung, reden wir über mehrere, ich weiß es nicht, Milliarden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es massiv. Und für diese Massivität würde ich jetzt dann doch mal sagen, wird über OZ in Deutschland doch relativ wenig geredet. Oder ich bin in den falschen Blasen unterwegs, das kann natürlich auch sein.
Ich finde auch krass, wenn man so sieht, wenn man sich seine Social Media Accounts ansieht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ihm auch, obwohl ich schon vor ein paar Jahren, und das Interview habe ich inzwischen sogar schon zweimal gesehen, weil ich das so outstanding nice fand. Also nochmal Shoutout, das ist auch mein Internet-Schmankerl für diese Woche. Ganz viele Props an hiphop.de und an Erich, der eine Was-Los-Folge mit ihm gemacht hat, und zwar als Produzententalk, Producer-Special. Hiphop.de auch mit einer der wenigen Plattformen, die sich da im Videoformat oft noch richtig Mühe geben und halt solche Leute mit reinnehmen, weil man muss ehrlich sagen, es ist so traurig, aber es wäre sonst gar nichts von ihm da. Und das finde ich halt voll krass bei jemandem wie OZ, dass du halt über Jahre dann irgendwie so ein 2017er Interview bei hiphop.de siehst. Gut, vielleicht sagt er inzwischen auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach sehr viel ab. Aber wenn man ihm so auf seinen Social-Media-Kanälen folgt, dann hat er doch für einen Producer, finde ich, relativ untypisch viel zu sagen. Er haut viele Statements raus und positioniert sich. Und das finde ich interessant, weil für mich Producer oft so ein bisschen so ein Schattenmann-Charakter haben und das auch genießen. Also, dass man so sie eher so im Hintergrund, wenn ich jetzt irgendwie so an Symes oder Abbas oder wer auch immer, name them, so ein paar Producer, die so in Deutschland vielleicht auch mal irgendwie so auftauchen könnten, die sind oft irgendwie im Hintergrund für mich und laden eher mystische Bilder hoch und jetzt nicht irgendwie Statements und
mystische
Bilder. Ja, Symes zum Beispiel. Der sieht, das ist einfach alles, sieht mystisch aus. Sieht immer aus wie so ein Fiebertraum bei ihm. Ich finde seine Bildsprache so nice, aber es ist halt sehr geheimnisvoll. Und bei OZ geht es mir halt so, dass ich mir denke, ich finde das ultra krass. Der hat so einen süßen, ultra süßen Family Grind und haut die ganze Zeit Statements raus und sagt eben dann so Sachen wie, ey, bei mir zu Hause wird nicht gefilmt, wenn du bei mir bist. Und so. Also so Sachen, wo du denkst, krass, ist untypisch für mich, für einen Producer, aber vielleicht normiert er da auch irgendwie so diese New Wave an ProducerInnen, die halt Künstler sind. Also ganz einfach, Künstler, Ende.
Ich glaube, was ja vielleicht so ein bisschen mit reinspielen könnte, das ist jetzt spekulativ, aber ich glaube, dass es ein bisschen auch vielleicht sein kann, dass, weil er in Amerika spielen kann, hat er theoretisch gar nicht es so sehr nötig, sich irgendwie in Deutschland groß zu bemühen oder hier mit Rappern außer Shindy jetzt groß zu arbeiten, weil er einfach ein Preisniveau gewöhnt ist.
Ja, gut.
Dass, ja, das ist einfach eine andere Baustelle. Hier war es vor ein paar Jahren noch so, dass wenn ein Producer 1000 Euro für einen Beat wollte, dann haben Rapper die Augen verdreht und haben das verweigert.
Man muss ja auch sagen, oder man sieht bis heute diese Instagram-Posts von großen Rappern, wo du dir denkst, Junge, du könntest echt zahlen, wo dran steht, wer schickt mir kostenlos Beats, ich will ein neues Album machen, wo du dir denkst, okay, alles klar, perfekt einfach. Shoutout an alle Producerinnen da draußen.
So, und das hat sich natürlich über die Jahre so ein bisschen entwickelt, keine Frage. Und es gibt immer noch Producer, die dann heute irgendwie auf so einem Tausender-Level sind. Und ich meine, es ist nicht despektierlich, aber ja, das gibt es. Es gibt natürlich auch höhere Niveaus inzwischen. Also es gibt auch Producer, die 5 bis mehr 1000 Euro verlangen können. Und dann wird es auch noch was darüber geben. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass ein Großteil der deutschen Rapper diese größeren Kurse bezahlt. Und in Amerika ist es eigentlich so, als No-Name-Producer, wenn du nicht abgefuckt wirst, weil das passiert auch oft genug, dann kriegst du halt gar nichts. Aber eigentlich fängt das so grob irgendwas bei 5000 für ein Beat an. Zumindest früher war das mal so. Ich glaube, dass sich das eigentlich nicht so stark verändert haben wird. Und das ist das, was ich meine mit anderen Preisniveaus. Mhm. Man hat dadurch etwas andere Situationen, auch wenn man in Amerika ja tatsächlich ein hundertprozentiges Buyout machen kann. Das heißt, man hat dann wirklich alle Rechte abgegeben. In Deutschland geht das so nicht. Hier kann man das nicht ganz verkaufen. Man kann es verlizenzieren, aber man behält sozusagen das Urheberrecht immer, was ja auch wiederum genau diese Konfliktlinie oder das Problem bei diesen Ghostwriter-Geschichten sind, weil eigentlich geht das offiziell nicht, dass man für wen anders schreibt und es dann 100% dem verkauft und nicht mal sagt, dass man dafür geschrieben hat. Das geht, das ist illegal und deswegen ist das auch theoretisch nicht ganz ungefährlich, aber das ist nochmal eine andere Situation in den Staaten, weil da die Rechtslage anders ist. Aber,
Wobei ich mich halt bei ihm frage, also was wir schon, finde ich, häufig im Deutschrap merken, ist, dass eine Sozialisierung mit Deutschrap oft eine emotionale Komponente hat, die man niemals loskriegt. Also ich muss auch ehrlich sagen, als Journalistin treffe ich manchmal Entscheidungen, oder habe ich vor allem am Anfang getroffen, wo es mir um Goals ging, die so Kindheitsträume waren, einfach weil ich Rap-Fan bin. Und da habe ich vielleicht auch ein paar Jobs gemacht, die waren jetzt so nicht logisch, aber für mich waren sie halt total logisch, weil ich Fan war oder bin. Und ich frage mich halt bei einem OZ, ob der, weil ich meine, man muss ja schon sagen, dieses Bietigheim-Bissing-Oeuvre, da hat er ja nicht nur mit Shindy, sondern auch zum Beispiel mit Rin zusammengearbeitet und mit Bushido hat er auch schon gearbeitet. Sind das dann so Entscheidungen, die man sagt, okay, gut, Bushido ist jetzt auch schon eine Weile her, aber trotzdem, die vielleicht dann doch irgendwie rechtfertigen, dass er bei einem Shindy einfach sagt, wahrscheinlich zahlt er ihn auch gut. Ich glaube auch, dass Shindy jetzt kein Rapper ist, der irgendwie das auf Freundschaftsbasis macht. Aber wäre bei ihm dann noch irgendwo so eine Komponente, die halt auch Fantum ist, wo er sagt, ja, natürlich ist es geil für Travis Scott oder Drake oder so Beats zu machen. Aber am Ende bin ich halt in einem Schweizer Dorf aufgewachsen und habe als Kind vielleicht auch Deutschrap gehört. Und da gibt es halt dann die ein, zwei Künstler, für die er das trotzdem macht, auch wenn die wahrscheinlich seine Gagen, weil ich glaube nicht, dass es bei ihm bei 5000 anfängt. Ich meine, mit dem Track-Record ist es ja wahrscheinlich so, dass die Rapper da anrufen und sagen, was kannst du was für mich machen? Und da wird vielleicht gar nicht mehr so viel um Preise gesprochen. Vor allem, wenn man sieht, wie die sonst so mit Geld um sich schmeißen in Amerika, kann ich mir jetzt vorstellen, dass man gerade bei einem Beat, wo man schon weiter ist in der Kultur, bereit ist, mehr zu zahlen. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe dazu keine Aussage von ihm gefunden, aber dass er sowas dann einfach nicht nur auf Geldbasis, sondern auch auf Ehrenbasis macht. Naja,
ich glaube, dass das so ist, dass wenn du, er hat ja angefangen, hier aufzusteigen und sozusagen nach Amerika es zu schaffen, war ein Traum, der aber nicht realistisch schien und den er jetzt natürlich erreicht hat, aber den Weg hat er natürlich über die europäische Szene gemacht, da ist er verwurzelt und deswegen glaube ich, dass er da eben emotional hängt und ich glaube, ehrlich gesagt, so wie ich das von außen wahrnehme, dass er mit Shindy auch tatsächlich befreundet ist, weswegen ich glaube, dass die einfach miteinander Musik machen und dass da eventuell gar nicht groß in Kohlegeschichten gedacht wird. Das wäre was anderes, wenn, es gibt zum Beispiel diesen Typen Z, das ist ja Anton Zaslavski, der kommt aus Kaiserslautern. Der ist da ausgewandert oder hin ausgewandert, hat da gewohnt, ist da groß geworden und der ist ja dann irgendwie über, wenn ich das richtig im Kopf habe, über Skrillex war das, glaube ich, oder über wen anders, ist er nach Amerika gekommen, hat einen Interscope-Deal und ist der Ex-Freund von Selena Gomez. Ja. Der. So. Und wenn du dann da drüben lebst und den Lifestyle und weißt du, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du wesentlich weniger Bezug zu deinen Wurzeln und nach Deutschland und der Musikszene da hast. Mhm. Weil wenn du in, keine Ahnung, in Amerika da so einfach von einem Weltstar zum, also ja, weißt du, wenn du dir die Zahnbürste, den Zahnputzbecher mit Selena Gomez teilst, hast du wahrscheinlich andere Gedankengänge als.
Ja. Falk, wir. Ich möchte gerne noch mit dir über ein Phänomen sprechen, das eigentlich wirklich jetzt taufrisch ist, diese Woche aufkam und sicherlich auch ein Trigger-Thema für einige von euch ist, weil es doch noch einige Kritikpunkte gibt, über die wir auch gleich sprechen. Aber ich finde es einfach so interessant und ich sehe da so viel Potenzial drin, dass ich gerne mit dir drüber reden wollen würde. Und zwar diese neue App Clubhouse, die beziehungsweise nicht so super neu ist, die gibt es schon seit ein paar Monaten, aber in Deutschland ist sie wirklich erst eigentlich seit 3-4 Tagen so angekommen, dass man sagen könnte, da sind ein paar, man muss wirklich hier von ein paar sprechen, weil es gibt einige Hindernisse. Erstmal für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben und sagen, Clubhouse höre ich zum ersten Mal. Also es ist eine App, die eigentlich funktioniert wie Insta Live, nur ohne Video. Also man geht in diese App rein und da sind so verschiedene Räume, in denen sich Leute unterhalten. Es ist rein audiogetrieben, also es gibt kein Bild und keinen Ton. Man sieht nur die Profilbilder der Menschen, eigentlich so wie eine Art WhatsApp-Audio-Call oder FaceTime-Audio-Call. Und die Besonderheit ist, dass das Gespräch live ist, also wie Insta-Live, und du kannst eben beliebig viele Personen dazu holen und die Leute unterhalten sich dann.
Wer unterhält sich mit wem? Also du hast... Sagen wir mal, du und ich machen, wir sind jetzt hier in einem Raum, ja, das ist unser Podcast.
Wie eine Gruppe.
Und dann?
Wir machen eigentlich so eine Art Gruppe auf, wo wir beide uns unterhalten und dann gibt es einfach nur ZuhörerInnen, die in diesen Raum mit rein können und uns zuhören. Und dann kann man
Also die hören uns live zu.
Genau, die hören uns live zu. Und
Aufzeichnung gibt es nicht.
Es gibt keine Aufzeichnung. Das heißt, man fängt an zu hören, wenn man den Raum betritt und man geht raus und kann die Räume auch switchen und wechseln, wie es einem gerade passt. Es ist so ein bisschen so wie, stellt euch das mal physisch vor, wenn man so über einen Marktplatz läuft und da stehen einfach so Gruppen an Menschen rum und man stellt sich einfach irgendwo dazu und hört so zu. Man kann auch die Hand heben und sagen, hallo, ich möchte mit euch auf der Bühne mitdiskutieren. Und dann wird man da reingeholt und kann auch was reden. Oder man hört halt einfach nur zu und lässt sich so berieseln. Das ist so die Grundidee.
Gibt es einen Chat?
Nee, es gibt keinen Chat, es gibt keine Pinnwand. Es ist sehr, sehr live getrieben. Es ist wirklich, dadurch, dass es auch keine Aufzeichnung gibt, hat man so ein ganz euphorisches Gefühl von, man hört da gerade was, man ist da gerade bei was dabei, was man nur in dem Moment hört, was natürlich irgendwie spannend ist, weil es ähnlich wie Twitch oder so, ich meine, Twitch wird ja auch noch aufgezeichnet, aber man hat so dieses krasse Live-Gefühl. Und jetzt würde ich eigentlich gerne auch schon gleich zu den Kritikpunkten kommen, weil ich glaube, für die, die jetzt schon was von Clubhouse gehört haben, es ist schon auch ein Aufreger natürlich. Es gibt einige Sachen, die so ein bisschen problematisch sind. Man muss sagen, diese App ist gerade absolut in der Beta-Phase und ist ein Problem da, was, glaube ich auch, deswegen muss ich dir gerade erklären, was Clubhouse ist, weil sonst wärst du schon lang da. Der erste Punkt ist, dass Clubhouse gerade nur für Apple-Nutzer, für iPhone-Nutzer da ist. Das heißt, wenn ihr ein Android-Handy habt wie Falk, dann ist man einfach erstmal grundsätzlich raus. Also die Idee ist hier nicht zu sagen, wir wollen nur für Apple-User einen Raum generieren, sondern es ist halt ein ganz, ganz klassisches Problem, was oft Apps haben, die auch zumindest in der Entwicklung ein gewisses Sicherheitskonzept haben wollen, dass gerade in Anfangsphasen das oft erst fürs iPhone da ist und dann eben, weil iPhone, auch wenn es nicht alle haben, trotzdem häufiger verwendet wird, einfach für die breitere Masse ist und man kann nicht gleich zwei Versionen machen, aber die sind schon in der Mache für die Android-Version. Das heißt, dieses Problem wird wahrscheinlich auf Dauer keins mehr sein, sondern ist gerade einfach nur ein Phänomen, weil wir in der Anfangsphase, in der Entwicklungsphase sind. Aber dann kommen wir schon zum zweiten Problem, beziehungsweise diese App ist eigentlich ganz intelligent gemacht, aber hat eben dieses Problem, dass man, wenn man reinkommt, also man kommt nur auf Einladung rein und wenn man drin ist, hat man nur zwei Einladungen, die man an zwei weitere Personen senden kann. Und umso mehr man dann in der App macht und aktiv ist, umso mehr bekommt man dann auch Einladungen. Also ich habe jetzt gerade irgendwie vier gehabt, weil ich einfach ein paar Räume geöffnet habe und diskutiert habe und dann kriegt man auch mehr Einladungen. Die Idee dahinter ist nicht zu sagen, künstliche Verknappung, wir wollen, dass am Eingang eine Schlange entsteht, sondern die Idee ist, dass man bürgt. Ich bürge für die zwei Menschen, die ich einlade. Und wenn diese zwei Menschen, die ich eingeladen habe, Unfug machen, also gegen die Richtlinien verstoßen oder rechtsradikalen Scheiß in irgendwelche Gruppen reinreden und blockiert werden, dann werden nicht nur die geblockt, irgendwann nach Strikes, nach drei Strikes, sondern auch ich. Was eine super interessante Idee ist, weil es für mich, also wenn das so weiter durchgesetzt wird, man muss auch sagen, die Betreiber sagen auch immer wieder, diese Einladungskonzepte, das ist jetzt erstmal nur für den Anfang, sie wissen nicht, ob sie das auf Dauer durchziehen. Was ich interessant finde an der App ist, man muss sich mit Namen und mit Handynummer verifizieren und man hat eben durch dieses Bürgensystem ein System, wo ich glaube, dass zumindest, wenn die Leute reported werden, was gegen Hass im Netz getan werden kann. Weil auf allen anderen Plattformen, muss man mal ehrlich sagen, kriegt man irgendwie mal einen Kommentar gemeldet. Aber wie oft ich schon Accounts, die meine Bilder 1:1 auf Instagram genommen haben, blockiert und gemeldet habe und die sind immer noch da, die Accounts. Es ist einfach kein richtig hilfreiches System. Und ich glaube, dass dieses soziale Korrektiv schon interessant ist, wenn die Leute sich nicht mehr anonym anmelden können und wenn man sich so ein bisschen rechtfertigen muss für das, was man macht, zumindest vor seinen Freunden, die einen eingeladen haben. Trotzdem ist es natürlich dadurch auch super elitär gerade. Also ich würde gerade sagen, es sind wahrscheinlich irgendwie I don't know, 10.000 Leute jetzt mal geschätzt da. Ich habe heute Abend gesehen, es waren so zwei große Veranstaltungen und so all in all waren vielleicht so 5.000 Leute aktiv. Kann man natürlich sagen, okay, wie viele waren nicht aktiv, aber es sind gerade nicht viele Menschen. Und wahrscheinlich geht es einigen von euch auch so, dass ihr sehnlichst auf eine Einladung wartet und euch denkt, Mann, wieso? Ich finde, ehrlich gesagt, durch das Bürgensystem verstehe ich gerade, warum das so ist. Ich kann aber auch total verstehen, dass in der Zeit, in der man zu Hause sitzt, in der online was geht und man so eine Möglichkeit hat, das ultra abfuckt, wenn man sieht, dass alle irgendwie über Clubhouse reden und da sind und man selbst ist da noch nicht, weil man keine Einladung hat. Das nervt einfach. Und dann gibt es noch zwei, drei weitere Aspekte. Es gibt zum einen diesen Sicherheitsaspekt, dass man sagt, dass Clubhouse eine Datenkrake ist, dass man sein Adressbuch freigeben muss und dass es datentechnisch auf jeden Fall nicht das Gelbe vom Ei ist. Das sagt man, finde ich, auch über andere Apps, aber also über andere große soziale Netzwerke. Aber trotzdem ist es, finde ich, wichtig, das hier zu sagen, weil wieso sollte man jetzt irgendwie blind eine neue App verteidigen? Ist doch gut, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, setzt euch mit eurem Datenschutz auseinander. Das ist scheiße, wie das gerade läuft. Und dann gibt es natürlich auch noch den größten Aspekt eigentlich für mich, den größten Kritikpunkt, dass man sagt, diese Räume werden gerade aufgemacht und da können sich erstmal einfach alle Menschen treffen und alles sagen. Und wenn es keinen Moderator gibt, kein soziales Korrektiv, dann können Menschen da unglaublich rechtsradikale, menschenfeindliche Sachen sagen. Wenn nur Rechtsradikale in der Gruppe sind, können die sich verabreden, können was sagen, können miteinander sprechen, wie sie wollen. Das wird ja nur nicht funktionieren, wenn jemand zufällig reinkommt, der das nicht ist, die reportet und dann weiß man immer noch nicht, was wurde da genau gesagt, wie, wann, wo, was. Also dieses System, das man füreinander birgt, ist, finde ich, toll. Aber wenn man halt nicht blockiert oder gestrikt werden kann, was bringt dann so ein System? Ich glaube aber trotzdem, dass es interessant ist, das zu verfolgen. Und ich wollte jetzt eigentlich mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, dass Clubhouse wirklich, also ich glaube, dass es wirklich eine Chance sein kann. Und ich meine, wir sind ein Deutschrap-Podcast, auch inhaltlich was zu starten, was auf jeden Fall Social Media mäßig, wir sagen die ganze Zeit, was wird so das nächste große Ding, was kommt nach Instagram, was wird als nächstes kommen. Ich glaube, Clubhouse könnte die Antwort darauf sein, weil dieses Live-Ding befreit unglaublich. Das ist unglaublich krass zu sehen, dass man wieder freier miteinander sprechen kann, weil es nicht aufgezeichnet wird. Also natürlich, klar, man könnte jetzt immer noch denken, da sitzen Leute, die den Bildschirm abfilmen, das kann natürlich auch sein, aber ich frage mich halt, wenn du das live machst, ich sehe gerade so die Chance für zum Beispiel Listening Sessions, dass einfach Alben mit Künstlern, also heute Abend beispielsweise hat Joko seine Fernsehsendung mit den Leuten live da geguckt und allen Protagonisten, die so dabei waren, Paulina Rojinski, Thomas Gottschalk und Elias Mbarek und so. Also und du hörst die Leute dann wie bei einem Telefonat und es wurden immer wieder Fans reingeholt, die irgendwas gefragt haben und die Promis haben irgendwas erzählt so von der Aufzeichnung. Also wenn das auf Rap übertragen wird, dass du dir überlegst, so eine Live-Listening-Session oder wie ist dein Album entstanden und der Künstler redet oder die Künstlerin redet darüber in so einem Moment. Ich glaube, dass das ein Live-Element hat, das richtig krass ist. Das viel krasser noch ist, als Insta-Live zu gehen oder so. Und auch das läuft ja relativ gut. Wenn Rapperinnen und Rapper auf Insta-Live gehen, dann siehst du, dass die Beteiligung eigentlich relativ hoch ist. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, wären Writing-Camps richtige oder Producer-Camps, dass du da zusammen mit anderen Leuten produzierst oder am Album schreibst, on demand. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und wenn da plötzlich dann 1.000 Leute drin sind und so reinswipen und du sagst so, ey, hebt die Hand, wenn ihr irgendwie weiterhelfen wollt. Das Krasse ist halt, und es ist jetzt ein paar Mal bei diesen Gruppen passiert, dass die Leute über irgendein Thema sprechen, keine Ahnung, Sicherheitskonzept in Deutschland. Und dann sind da irgendwie 2.000 Leute in der Gruppe und dann fragt irgendein Journalist, ey, haben wir hier einen Polizisten, der uns sagen kann, wie das und das geregelt ist. Und dann kommt wirklich irgendwo eine Polizistin rein oder ein Polizist und sagt so, ja, ich habe euch gerade zugehört, bei uns ist das so und so geregelt. Also du hast oft so einen Experten-TED-Talk mit Leuten, die sich wirklich auskennen bei einem Thema. Also Markus Lanz in geil. Was hältst du davon? Wo siehst du, ich meine, du bist ja oft auch bei so Konzepten und Chancen und Möglichkeiten so, dass du das erstmal nicht so kategorisch ausschließt. Und ich weiß, es ist gerade scheiße, mit dir drüber zu sprechen, weil du das noch nicht hast. Aber siehst du da den neuen Shit in diesem.
Du hast es ja nun sehr ausführlich beschrieben. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich kann mir vorstellen, dass das auf einer Promo-Ebene funktionieren könnte, was du zum Beispiel mit der Writing-Session meintest, wobei ich nicht glaube, dass das dann eine echte Writing-Session ist, sondern eine produzierte, eine gemachte eben für diese Promo. Wobei am Ende des Tages frage ich mich, warum, also ich glaube, dass sehr viele das trotzdem dann eher auf Twitch oder eben in Insta-Livestream oder so machen würden, weil wo ist jetzt der Unterschied? Ich verstehe schon die Mechanik, die du beschrieben hast. Die Einladungs-, ich glaube, die Einladungsmechanik ist ein entscheidender Punkt. Ich habe ja gesehen, es gab so Screenshots von so, wer jetzt gerade irgendwo in so einem Raum ist und zuhört, und dann stand halt da drunter, oh, beeindruckend so, weil einfach alle, das Publikum bestand im Grunde nur aus Prominenten. Ist ja auch klar, weil wenn der eine Prominente die Einladung hat, dann schickt er das dem nächsten Prominenten.
Ach so, nee. Diese Screenshots, die du gesehen hast, das ist leider, das macht es auch ein bisschen elitär. Das Publikum ist unterteilt in prominentes Publikum und in nicht prominentes Publikum.
Ja, ich will nur darauf hinaus, dass das ist so ein bisschen, das ist der Hype bei denen, die nicht mitspielen dürfen, und es ist wiederum der Hype bei denen, die mitspielen dürfen, und ich glaube, dass das sehr stark jetzt im Augenblick so ist. Kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht, ob sich das so weit tragen kann. Ich sag mal so, Leute, die in den Staaten diese erste Hype-Welle mitbekommen haben, das ist jetzt irgendwie wohl 3-4 Monate her, die haben halt mal geguckt, was da jetzt so abgeht, und die beschreiben halt, dass das nicht mehr so Hype-wellenmäßig ist wie damals. Mhm. Deswegen denke ich mir so, ja, okay, cool, ich guck mal, was in 3 Monaten ist. Gab es nicht schon mal so eine App, die gestartet ist in der Zeit, in der wir unseren Podcast machen, die ich aber schon wieder erfolgreich vergessen habe?
Also, da war doch ja, irgendwas. Ja, das war Vero. Ich muss auch sagen, ich habe mich da auch angemeldet, und ich wäre immer bereit für einen neuen Hype. Muss aber sagen, dass bei Vero...
Sag mal ganz kurz, Vero war was?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hat. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich wusste, glaube ich, nie, wie es funktioniert hat, weil ich habe mich da angemeldet, meinen Namen gesaved und bin weggegangen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, hier über Clubhouse zu sprechen, weil ich wirklich jetzt als Nutzerin seit einer knappen Woche von dieser App glaube, dass, also ich bin da jeden Tag von morgens bis abends drauf, wirklich, ich höre einfach einen ganzen Tag dazu, und ich bin jeden Morgen aufgeregt, was es für neue Gruppen gibt, und ich habe so richtig Fernsehfeelings, wie als Kind, wenn man so um 20.15 Uhr sich eine Fernsehsendung Radio rausgesucht hat, und dann gab es noch ein zweiter geiler Film, der gleichzeitig lief, und man war
aber
so richtig...
Aber du redest, sorry, du kannst das doch nicht mit Film vergleichen, wenn es kein Bild gibt.
Doch.
Das ist dann Radio.
Ja, es ist Radio, aber dadurch, dass diese Räume eben aufgemacht werden mit den verschiedenen Personen und so, hast du halt ein Thema, das eigentlich wie ein Film abgehandelt wird, auch oft in dieser epischen Länge. Und du kannst dem eigentlich nur lauschen, wenn du in dem Raum bleibst. Und dann siehst du aber, dass parallel 3 andere Räume aufgemacht werden, die auch super spannende Themen haben. Und du hast halt nicht vom Konsum her, sondern von diesem FOMO-Gefühl her, das Gefühl, ah shit, sollte ich vielleicht in den anderen Raum rübergehen, aber gleich kommt hier eine Speakerin, die ich super interessant finde, die was sagt, und das sind wirklich auch Themen, also wenn man sich, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn man sich für Politik interessiert, aber es ist gar nicht nur Politik, es sind einfach 1000 verschiedene Themen, und ich habe vor ein paar Tagen 2 Müttern aus Oklahoma zugehört, die irgendwie so über Nachhaltigkeit in Oklahoma gesprochen haben, ich fand es so interessant, und irgendwie fühlt es sich für mich an, wie wieder in der Uni zu sein und Leuten, die einfach mehr wissen oder die sich mehr Gedanken zu einem Thema gemacht haben, zuzuhören. Und das finde ich ultra spannend. Und ich glaube, dass dieses auditive Element gerade für Rap mega spannend ist. Also es gibt morgens so einen Clubmix, der einfach so läuft, wo man einfach so einen DJ auflegt. Der ist auch voll cool, aber ich würde halt den Mix voll gern einfach in Rap hören. Und Rap ist da noch nicht so vertreten, aber ich bin gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Mann.
Dann bin ich ja mal gespannt, wann die ihre ersten, also ich sag mal so, Twitch fanden alle geil und sind von Insta, die DJs sind von Insta zu Twitch gegangen, ja, weil man da irgendwie Musik streamen konnte. Das ist jetzt auch alles erstmal platt gemacht worden, weil das natürlich nicht geht. Es ist auch nur dann eine Frage der Zeit, bis im Clubhaus das auch nicht mehr geht mit der Musik, weil du immer wieder auf dieselbe problematische Grundlage des Urheberrechts stößt. Und also ohne dir das vermiesen zu wollen, ich will nur sagen, der Musikfaktor, das ist halt nicht unproblematisch, diese Urheberrechtsgeschichte, plus mir haben Leute auf jeden Fall begeistert erzählt, dass sie Spaß daran haben. DJ Ron zum Beispiel hat mir erzählt, dass er in einem Raum war mit Legenden, die er feiert aus seiner Jugend, mit Kid Frost, mit Corrupt und den dritten weiß ich jetzt nicht mehr, wer noch dabei war. Und die haben sich irgendwie unterhalten und er hat dann da halt zugehört. Ja, kann ich mir vorstellen, ist cool. Nichtsdestotrotz ist es auch nicht so einfach. Es wird halt konkurrieren mit allen anderen Dingen, mit denen man sich sonst so auch am Abend beschäftigt.
Ja. Und
ich sag mal so, die Zeit, die man hat, da konkurrieren ja auch schon alle drum. Es wird halt nicht einfacher und deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Wenn auch dieser Effekt so ein bisschen weg ist, dass dann eben Promis dabei sind, wenn die Audience nicht da ist, und ich meine jetzt auch nicht mit Audience nur die Promis, sondern auch dann am Ende, die Promis bringen ja auch Leute, die sagen, oh, da hört gerade mit mir irgendwie Joko Winterscheid und Mats Hummels zu, da will ich irgendwie auch rein. Wenn das weg ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht mehr so interessant ist zu senden. Und gerade sind natürlich auch 10 Rooms, weil man irgendwie hofft, dass jemand Prominentes zuhört und dann die Massen ankommen. Ich glaube, es kann sich noch verändern, aber ey, selbst wenn sich's verändert, so, ich war diese Woche auch in so einem absurden Raum mit Fertoni und El Guni und DJ Ron war auch mit drin, hab denen einfach nur morgens zugehört, wie die um 11 Uhr morgens einfach so die dümmsten Witze, das wäre eigentlich eine Gruppe für dich gewesen, die dümmsten Witze, die unlustigsten Witze der Welt vorgelesen haben. Und es war einfach richtig lustig und da waren nicht viele Leute drin und ich fand es trotzdem irgendwie gut. Und vielleicht ist es auch einfach ein Tool, das in einer Zeit, in der man sich gar nicht sieht und in der man sich auch nicht richtig hört, ist es irgendwie schön, dann so viele vertraute Stimmen zu hören, die so reinsliden, wie als würde man sich auf einem Festival begegnen. Also nicht zu wissen,
noch nicht verstanden habe, weil wie kann man denn dauernd irgendwo reinsliden? Also wenn man freigeschaltet wird. Weil sonst stelle ich mir das vor wie ein Zoom-Call mit 300 Leuten,
ja, so ist
wo
es.
Du denkst, Dicker, mach doch mal dein scheiß Mikro aus, du gehst mir auf die Nüsse.
Ja, es ist ein bisschen so ein Zoom-Call mit 300 Leuten, aber es haben nicht 300 Leute ihr Mikro an, sondern meistens, was ist auch schon belastend, haben so 10 Leute ihr Mikro an oder 5 Leute. Aber die haben das relativ gut hinbekommen mit der Technik, dass man, wenn man nichts sagt, dass das Mikro dann aus ist. Das ist besser als bei Zoom zumindest. Und es ist tatsächlich dadurch auch voll chaotisch, aber es macht es halt auch so schön, weil ansonsten hast du ja gerade nur so geplante Calls mit, oh, ich rufe jetzt diese Person an, weil ich vermisse sie und dann höre ich ihre Stimme. Und bei Clubhouse ist es halt ein bisschen wie im Club, es labert dich jemand dumm von der Seite an und dann kommt der Nächste, der sagt, ey, Falk Schacht! Und das ist irgendwie lustig.
Ja. Vielleicht sollte ich mir ein Apple iPhone holen.
Ich habe dir immer noch gesagt, dass du mein altes iPhone haben kannst, es liegt hier rum.
danke. Ich gönne euch, habt euren Spaß.
Okay.
Gönnt euch.
Hast du einen Track der Woche, Falk Schacht?
Hab ich definitiv. Ich fange mal an mit Frank Hemd. Der hier schon mal war mit Kaffee, hieß der Track, glaube ich. Wie viel Kaffee passt in den Kopf rein? Fand ich super. Danach hat er so ein paar Sachen gemacht, die haben mich nicht ganz so abgeholt. Aber jetzt hat er wieder einen Track gemacht. No American heißt der Track, zusammen mit Masala. Und das Interessante daran ist, dass es nicht so ganz richtig zu greifen ist. Es ist schon Trap. Aber es ist ein bisschen leicht freakig. Das Video ist auch nice dazu. Und ich mag einfach, wenn er seine Stimme ein bisschen übertrieben einsetzt, was er macht. Mhm. Und deswegen hat mich dieser Track abgeholt. Den würde ich als erstes gerne auf diese Playlist packen. Und dann erstmalig einen Track, den ich noch nicht gehört habe. Ich mache jetzt einfach mal so einen Blind.
Du bürgst jetzt praktisch für diesen Künstler.
Ein Blind Date oder so. Ja, irgendwie so. Hintergrund ist folgende. Yuzu Yu hat ein Video veröffentlicht, in dem er erklärt, dass er jetzt die nächsten Monate er hat Waterfall Playlist gesagt. Eine Playliste, die sich also stetig erneuert. Das ist also im Grunde so ähnlich wie, ich glaube, der erste in Deutschland war A zum J, der ein Album gemacht hat, das sich peu à peu auffüllt. Und genau dasselbe macht Yuzu Yu bis August, wenn ich es richtig verstanden habe, wird jeden Monat ein Track kommen und dann ist das ein Album am Ende des Sommers theoretisch. Und der Track, der jetzt am Donnerstag, also genau theoretisch heute kommt, also wir zeichnen ja am Dienstag auf, aber ihr hört es am Donnerstag das erste Mal, wenn ihr jetzt direkt einschaltet, da kommt der Track Mittelschichtmänners. Ich habe keine Ahnung, aber Yuzu Yu hat mich selten enttäuscht, also von daher in die Playlist, hört euch das an, viel Spaß.
Ich finde es voll schön. Ich glaube, ich habe das vorher noch gar nie gehört, obwohl wir ja auch schon über AZMJ gesprochen haben, dass es Waterfall-Playlist heißt.
Ich auch nicht.
Es ist einfach ultra, ich finde es einen ultraschönen Begriff und man checkt sofort, was es ist. Ich würde diese Woche einen Track auf die Playlist bringen, den unsere Redakteurin Sophie vorgeschlagen hat, den ich ultra cool fand und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, und zwar von Liz aus Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich habe sie nicht gekannt vor dem Track, war sehr überrascht. Dieser Track heißt Reden und kam am 14.01. raus und ist zusammen mit Ramo. Und sie hört sich wirklich an. Also die Leute haben hier Top-Comment unter diesem Video ist einfach Hafti in weiblich. Und das ist wirklich krass. Ich finde, sie hat auf jeden Fall Potenzial, so eine weibliche Hafti zu sein, wenn man das dann überhaupt will. Man kann sie ja auch einfach dieses leidige Thema, wieso muss man, wenn jemand gut ist, sagen, klingt wie. Es ist ja eigentlich cool zu sagen, sie ist einfach sie. Ich verstehe diese Assoziation mit Haftbefehl. Ich finde aber, dass sie auch was krass Eigenes hat und ich bin ultra gespannt, was da noch kommt. Ich kannte sie nicht. Sie wirkt noch sehr jung. Ja, mal sehen, was da so auf uns zukommt. Ist auf jeden Fall interessant, auch mal einen anderen Sound zu hören. Diesen Frankfurter Sound von einem Girl ging mir total gut rein und ist irgendwie anders als das, was man sonst gerade so hört. Und ich finde es nice. Also das ist der Track der Woche. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Falk, schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute.
Sehr gut. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.
Puls.